Ja, ihr Lieben, wir sind hier in unserem Bibelprojekt drin und ich finde das klasse, dass wir da so hineingestartet sind, einfach schon am letzten Sonntag, und heute haben wir die zweite Predigt darüber. Insgesamt sind das 7 Teile und ich möchte uns einfach noch mal ein bisschen in den Kontext mitnehmen, bevor ich weiter darauf eingehe, auf das, was Frank schon gelesen hat. Es ist ja gar nicht so leicht, die Sachen manchmal zusammenzubringen. Da liest du irgendeinen Propheten und denkst, ja, die Botschaft, was hat die mir heute zu sagen, ohne den Kontext zu sehen. Und es ist gut, irgendwie jetzt da so hineinzuschauen, gerade die Tage auch zu nutzen im Bibelprojekt. Ich kann euch da nur sehr dafür erwärmen, dieses Buch denn auch mitzunehmen und zu lesen und darin mal durchzugehen, weil es wirklich Zusammenhänge bringt. Da geht doch dieser Erlass von dem Kyros aus, dem Perserkönig, und der sagt, hey, geht und baut die Stadt wieder auf. Nicht die Stadt nur, sondern den Tempel. Und das Jahr 536 vor Christus ungefähr. Da gehen sie los und sie fangen an, diesen Tempel aufzubauen. Mit Elan und mit Euphorie und mit Freude. Da geht's richtig ans Werk. Und sie richten den Altar auf und fangen an zu opfern. Auch das ist ja wieder eine ganz neue Sache gewesen. In Jerusalem wird wieder geopfert. Auch wenn die Motive dafür, so steht es ja drin, so etwas verschieden waren. Die Motive waren ja, hey, da sind so viele andere Völker, die auch uns nicht wohlgesonnen sind und wir haben Angst vor denen. Aber wenn wir dem Herrn opfern und ihn ja hier in unsere Mitte stellen, dann wird er schon auf uns aufpassen. Und so wird noch gar nicht zuerst der Tempel gebaut, sondern erstmal der Altar, und sie fangen an, dann von dem Altar aus weiter zu bauen. Sie opfern alles Mögliche dann. Also ständig alle Opfer kommen dann davor, und so um Sicherheit zu finden. Und dann kommt die Grundsteinlegung des Tempels und sie feiern zusammen. Und es ist ein großer Jubel da, steht da. Und die Leute, die den Tempel von damals wissen, die sind ganz gerührt und sie weinen, und das kommt alles zusammen. Und es ist ein richtig, richtig lauter, ja, ein lautes Fest sozusagen, wo die übrigen Völker, die dann auch von Assyrien da hineingeschubst wurden in das denn von Israel freigeräumte Land, die sich da ausgebreitet hatten, die hören das und sehen, ach, Juda ist wieder da. Und dann gehen sie und gucken, was da los ist, und dann merken sie, hey, die bauen den Tempel ja wieder auf. Und dann fangen sie an und sagen, kommt, lasst uns doch mitbauen am Tempel. Ja, wir sind doch jetzt schon seit einigen Jahren hier, seit 70 oder weiß ich wie lange, in dem Land, und wir beten doch auch euren Gott an. Lasst uns doch einfach mitarbeiten. Und ja, da sagt der Zerubabel und der Jeschua, nee, das ist unsere Sache. Kyros hat uns aufgetragen, diesen Tempel wieder aufzubauen, und ihr braucht da gar nicht mithelfen, haut ab. Und das bringt Stimmung rein. Und das Volk ist ja auch eingeschnappt irgendwie. Die sind, kann man ein bisschen verstehen vielleicht. Die denken, hey, wieso schließt ihr uns aus? Und dann fangen sie an zu instigieren und Probleme zu schaffen. Und ja, das schaffen sie ganz, ganz gezielt. Als dann nach dem Kyros der Kambyses II., sein Sohn, an der Regierung ist, da schreiben sie ihm einen Brief und sagen, hey, die bauen wieder die Stadt auf und die bauen den Tempel auf. Guckt doch mal rein in die Bücher, in eure Aufzeichnungen. Schaut doch mal da rein, was eigentlich passiert ist, als die noch ihre Stadt hatten. Die waren immer aufmüpfig. Ist das richtig, dass die Stadt aufbauen? Ist das richtig, dass der Tempel wieder aufgebaut wird? Und schon geht der Ärger los. Und wie es zu erwarten war, vielleicht kommt gleich ein Schreiben zurück und das heißt, Tempel wird nicht mehr weitergebaut. Hört auf damit. Sie werden also bedroht und sie verlieren den Mut und hören nach ungefähr 7 Jahren dann aufzubauen, und der Tempel liegt brach für weitere 7 Jahre. Aber natürlich bauen sie ihre eigenen Häuser weiter und leben darin. Und dann kommt hier dieses prophetische Wort von dem Haggai in die Situation hinein, also fast 15 Jahre, nachdem sie dann schon wieder im Land sind, um das Jahr 520 rum vor Christus, da kommt diese Prophetie, die der Haggai empfängt. Und interessant, Gott stellt eine Frage. Er stellt einfach die Frage, ist es richtig, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt? Ja, dass ihr euer eigenes Haus so aufbaut und der Tempel einfach so brach liegt? Ist es richtig, dass ihr eure ganze Energie und Zeit da reinbringt, zu bauen, zu pflanzen, zu handeln? Und ihr merkt, eigentlich kommt gar nicht viel Segen bei rum. Es ist, als wenn eure Taschen Löcher haben und alles fällt durch. Der Segen ist einfach nicht da. Und Gott sagt ihnen, wisst ihr, woran das liegt? Es liegt daran, dass ihr nicht mein Haus baut. Es liegt daran, dass ihr einfach versucht, in eigener Kraft zu arbeiten. Wofür ist der Tempel da? Wofür braucht Gott einen Tempel? Das ist eine interessante Frage, oder? Der Schöpfer der Welt, der braucht einen Tempel? Warum braucht er denn den Tempel? Wieso müssten wir Gott sozusagen einen Gefallen tun, dass wir seinen Tempel aufbauen? Wofür braucht er das eigentlich? Der Tempel ist doch der Ort der Anbetung Gottes, ja, wo Offenbarung seines Willens stattfindet, wo ja, wir einfach, wo die Menschen damals auch einfach so gesehen haben, was Gott wichtig ist. Das war der Ort der Reinigung, wo Sünden bekannt wurden, wo Sündenvergebung kam und wo geopfert wurde dafür. Und wo das Volk angeleitet wurde, wie sie gut leben können und wie sie richtig leben. Es war aber auch der Ort, wo das Volk zusammenkommt, wo sie die Feste feiern, wo sie Gemeinschaft haben, wo sie zusammenstehen, wo sie einfach ja, so einen Versammlungsort haben, der ganz zentral war. Und als viertes vielleicht ist der Tempel, von dem Tempel ging die Identität des Volkes aus. Das heißt, mit dem Gott identifizieren wir uns. Der Gott ist unser Gott. Wir sind sein Volk. Und all das steht für den Tempel. Und vielleicht, wenn wir darauf sehen, auf diese vier Punkte, sehen wir, können wir die Frage anders stellen. Können wir nicht nur die Frage stellen, wozu braucht Gott den Tempel, sondern vielleicht heißt es ja ganz andersrum. Wie wäre es denn, wenn wir es so hören? Baut den Tempel, denn ihr braucht ihn. Denn der Tempel macht was mit euch. Haltet doch mal einen Moment ein. Denkt doch mal nach, sind eure Prioritäten richtig gesetzt? Entgeht euch der Segen vielleicht, weil der Herr nicht im Zentrum ist? Lebt doch nicht aus eigener Kraft, sagt Haggai, oder Gott durch Haggai. Lebt doch nicht aus eigener Kraft, sondern lebt aus der Verbindung mit mir. Lebt aus der Gegenwart, meiner Gegenwart in eurem Leben. Ist natürlich so die Sache für uns. Wir sind ja schnell dabei, Sachen zu übertragen. Ja, wir haben ja keinen Tempel, wir haben ja eine schöne Kirche, aber das ist ja nicht der Tempel wie damals. Jesus sagt interessante Sachen. Jesus sagt zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch all die anderen Dinge zugegeben werden. Er setzt Prioritäten auch richtig. Er sagt, schau mal, das Wichtige ist wirklich nicht, dass du alles in eigener Kraft schaffst, sondern das Wichtige ist, dass Segen Gottes auf deinem Leben ruht. Ich habe so zwei Beispiele. Vielleicht kennen einige von euch den Keith Green, eigentlich einen sehr begabten Musiker, der ja schon lange, bevor er Christ war, eigentlich auch gute Musik gemacht hat. Und er wollte immer so den Durchbruch kriegen, hat ihn aber nicht so richtig bekommen. Und in seiner Biografie kann man so nachlesen, wie er das selber gesehen hat. Wie er gesehen hat, als er auf einmal seine musikalischen Gaben Gott hingereicht hat. Auf einmal, sagte er, war es so, als wenn so ein Korken rausgezogen wurde und seine Kreativität explodiert ist. Als wenn so, ja, das so einen ganz neuen Drive und einen ganz neuen Segen bekommen hat. Und er ist so... Er hat fantastische Musik gemacht und viele Leute inspiriert und viele Leute angesteckt mit seiner Art zu glauben. Aber das kam dadurch, dass er einfach die Prioritäten recht gesetzt hat. Und ich habe noch eine andere Sache von jemand aus Indien. Wir haben ja einige Zeit in Indien gelebt und ich habe dort einen kleinen Helden, sage ich. Das ist ein Auszubildender, den wir damals mit ausgebildet haben, der Vijayapan, Ein toller Typ, aus hinduistischem Hintergrund und ist im Kinderheim gewesen, weil seine beiden Eltern verstorben sind. Und er hat Jesus da kennengelernt und ihn wirklich lieb gehabt, als junger Mann. Er hat noch einen älteren Bruder, der war behindert, und die Frau des Bruders und drei Kinder lebten in so einer kleinen Slumhütte. Und er war einfach zu uns gekommen, um die Ausbildung da zu machen, und hat während der Ausbildung, weil er Jesus einfach liebte und weil er dachte, es ist so wichtig, dass Kinder davon auch schon hören, so wie er ja selber auch, ist er immer am Wochenende neben seiner Ausbildung in die Slums gegangen und hat mit Kindern so Kinderstunden gemacht, hat ihnen von Jesus erzählt, hat mit ihnen Spaß gehabt, Spiele gemacht, einfach eine tolle Zeit gehabt, ohne dass er große Mittel hatte, aber eine Liebe einfach für die Menschen. Und der Vidyapan kam aus einem ganz, ganz einfachen Hintergrund. In Indien ist das so, wenn du, also da, die damalige Regierung hat das jedenfalls gemacht, dass wenn du aus einer geringen Kaste kamst, dass du dann Mittel bekommen hast, um ja, dir so ein eigenes Haus zu bauen zum Beispiel. Und die haben ihm Steine gegeben, haben gesagt, bau dir ein Haus. Ja, und dann hat er sich ein Haus gebaut mit seiner Familie. Und das war jetzt so vielleicht wie so 20 Quadratmeter oder so. Aber 100% besser als die kleine Hütte, in der sie gelebt haben, vielleicht auf 6 Quadratmetern oder 8. Wo es auch reingeregnet hat und so weiter. Und dann war er fertig damit und sagte, hey, ja, komm, wir wollen das eröffnen, haben so schön ein Band davor gehängt, dass man so durchschneiden sollte. Und er sagt, komm, wir wollen feiern miteinander. Und dann bin ich hingegangen und habe mich mit ihm gefreut. Wir haben das eröffnet, haben festgemacht, haben was Gutes gegessen zusammen und waren fröhlich. Und habe ich ihn gefragt, so, und wann ziehst du jetzt ein? Weil das war ja ganz frei noch, das Haus. Und er sagt dann, ich ziehe da jetzt noch nicht ein. Da meine ich, Moment, verstehe ich nicht ganz. Warum? Er sagt, wir haben hier eine kleine Gemeinde gegründet und die kleine Gemeinde hat keinen Ort, wo sie sich treffen kann. Und jetzt will ich das erstmal der Gemeinde geben, weil Gott hat mir doch das Haus gegeben und jetzt will ich es ihm noch erstmal zurückgeben. Boah, das hat mich echt berührt. Das hat mich total berührt. Und ein Jahr später ungefähr kamen die Leute, die ihm die Steine geschenkt hatten und sagten, hast du eine Macke, spinnst du? Wieso lässt du deine Gemeinde drin? Du sollst da drin wohnen. Und dann sagte er, aber das war nicht so schlimm. Nach einem Jahr war die Gemeinde gewachsen und hatte so ihr eigenes Grundstück gerade gekauft. Und ja, dann konnten sie auch rausgehen und dann konnte ich endlich auch in mein Haus rein. Der hat Prioritäten gesetzt aus der Liebe zu Jesus heraus, aus seiner Dankbarkeit und aus dem, ja, was er gesagt hat, hey, ich komme doch nicht zuerst. Ist doch alles Segen von Gott, den ich erlebt habe und ich will ihm zurückgeben. Mich hat das total berührt und herausgefordert. Was für ein Unterschied, wenn Segen fließt. Was für ein Unterschied, wenn Gott das bewirkt. Wie sieht es mit unseren Prioritäten aus? Wisst ihr, manchmal kann man ja sich Sachen vornehmen, manchmal kann man denken, oh ja, jetzt muss ich muss das und das machen, damit echt der Segen kommt. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Herr den Geist erweckt. Und hier steht's so drin, und da steht drin, als sie das prophetische Wort gehört haben, da fängt der Heilige Geist an, Zerubabel und Jeschua und das Volk dazu zu bewegen, dass sie umdenken, dass sie Prioritäten neu setzen. Es kommt von innen heraus. Es ist kein Druck, der auf irgendjemand leistet. Was will der Prediger eigentlich von mir? Soll ich jetzt noch mehr machen? Darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Heilige Geist in uns beginnt, Dinge zu bewegen. Und dass er uns da so einen Anschub gibt, dass er unseren Geist erfrischt und erweckt und sagt, hey, meine Prioritäten waren falsch und ich will was verändern. Ich will was verändern. Da geht es nicht um irgendwelchen Druck. Und wenn ihr das jetzt so verstehen würdet, was ich sage, dann würdet ihr es falsch verstehen. Es geht darum, dass der Geist Gottes die Dinge anstößt und bewegt. Und dann, ja, dann geht es auch wieder los. Da fangen sie einfach wieder an zu bauen. Umgehend. 3 Wochen später. Es dauert drei Wochen, bis sie anfangen, wieder mit dem Bau. Am ersten des sechsten Monats kriegen sie das prophetische Wort und am 24. bemühen sie sich endlich darum, dass sie anfangen. Wisst ihr, manchmal braucht das auch Zeit. Manchmal sind unsere Prioritäten so verschieden gesetzt, dass wir wirklich die Zeit brauchen, mal darüber nachzudenken und mal auch die Dinge anzugehen in der Art und Weise, wie sie denn dann auch wirklich vorangeführt werden können. Vielleicht brauchen wir einen Plan dafür. Vielleicht müssen wir die Dinge erstmal ordnen. Und das ist nicht schlimm, das ist okay. Ungefähr einen Monat danach, und jetzt sind wir im zweiten Kapitel von Haggai, ungefähr einen Monat danach kommt eine zweite Prophetie. Am 21. Tag des siebten Monats. Und die Prophetie ist wieder eine Frage Gottes. Interessant, oder? Gott sagt nicht immer nur, hey, mach das, mach das, mach das, sondern manchmal stellt er uns einfach auch eine Frage, damit wir darüber nachdenken, damit wir einfach erstmal das wirken lassen auf uns. Und er sagt, vergleicht das Haus mit dem Tempel der Vergangenheit. Den Tempel, den ihr jetzt gebaut habt, hier für einen Monat und davor für 7 Jahre, vergleicht den mal mit dem, was damals war. Und alle die, die sich noch erinnern können, sagt doch mal, was ihr denkt. Und dann kommt raus, sieht nach nichts aus, oder? Es ist gar keine Herrlichkeit dabei. Das können wir gar nicht vergleichen. Manchmal ist es so, dass wir uns Dinge schlecht reden lassen. Wir fangen an zu bauen, sind einen Monat dabei und schon geht's los. Von außen, der Druck von außen, von den Leuten, die das sowieso nicht wollen, die sagen, hey, guck dir das mal an, das soll ein Tempel sein? Kennst du noch den Alten? Der ist ja gar nichts. Ja, und Gott nimmt das auf. Er sagt, hey, hört euch das doch mal an. Lasst euch das doch nicht schlecht reden. Seid doch nicht entmutigt davon. Und dann geht es vielleicht auch von innen los, das Meckern her. Ich war damals auch dabei. Ich weiß ja, wie es damals war. War alles besser. Ja, auch das kann entmutigen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir entmutigt werden, sondern Gott macht einen ganz besonderen Anlass daraus. Er sagt, ich habe ein prophetisches Wort für den Haggai hier und ich sage dir, Jeschua, ich sage dir, sei stark. Und ich sage dir, Zerubabel, sei stark. Und ich sage dir, Volk, seid stark. Arbeitet weiter, ihr macht einen guten Job. Frank, sei stark. Tobias, sei stark, Gemeinde, seid stark, arbeitet weiter. Ich bin bei euch. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Und was ist der Grund dafür? Der Grund wird danach gegeben. Der Grund, es gibt 2 Gründe dafür. Und der eine heißt, vergesst nicht meine Zusagen und die Verheißungen, die ich euch schon gegeben habe. Und zwar die Verheißungen, die damals beim Bund mit Mose passierten, als ihr aus Ägypten rauskamt. Vergesst das nicht. Ihr habt doch die Verheißung mit euch. Lasst das doch nicht los, seid ermutigt. Und die zweite Sache ist, vergesst nicht, mein Geist ist in eurer Mitte und er wird hier bleiben. Das heißt, Gott ist am Werk. Es kommt nicht nur auf unsere Arbeit drauf an. Wir müssen sie uns auch nicht schlecht reden lassen, sondern wir dürfen ermutigt sein und dürfen sagen, Herr, danke, dass du mit uns bist. Und dann kommt noch die Erklärung dafür. Es heißt, nicht weil ihr so sehr arbeitet, nicht weil ihr so einen tollen Job macht, deshalb wird der Tempel super werden, sondern deshalb, weil meine Herrlichkeit kommen wird. Und das ist die gute Nachricht dabei. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, sagt der Herr. Wow. Ja, wir sollen bauen, wir sollen die Prioritäten richtig kriegen. Es wird uns helfen. Ja, wir können uns einsetzen, wir sollen nicht entmutigt werden, aber der Herr wird die Herrlichkeit bringen. Es ist sein Tempel. Er ist es, der unser Leben erhält. Seid nicht entmutigt, sondern baut weiter. Wie betrifft uns das heute? Jesus sagt, mal ganz interessante Sätze. Er sagt zu den Pharisäern, reiß den Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Tempel hat für uns heute noch eine ganz andere Perspektive. Was meint Jesus damit? Er meint, in 3 Tagen, in der Auferstehung, wird er selber dafür da sein, dass der Tempel aufgebaut wird, dass in ihm sozusagen wir Verbindung zu Gott haben, wie die Leute damals Verbindung zu Gott im Tempel hatten. Jesus ist der Zugang zu Gott, dem Vater. Er opfert. Er vergibt Sünde. In Jesus liegt unsere Identität. Wir sind Christen. Sie liegt in ihm. Und das heißt, er ist der, der den Tempel einfach darstellt. Heute ist der Tempel das Leben mit Jesus. Paulus drückt das so aus. Er sagt, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Genau darum geht es in unserem Tempel. Und er sagt im 1. Korinther 3, Vers 16, sagt er, wisst ihr denn nicht, Korinther, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Das bedeutet, ja, klar, Gemeinde, ja, das ist alles wichtig für uns so als Äußeres zum Versammeln, um die Gemeinschaft zu haben und so weiter. Aber der Tempel des Heiligen Geistes sind wir, ist die Gemeinde, unsere Einheit. Und Jesus will darin Herrlichkeit bringen. Er möchte Dinge neu machen. Seid nicht entmutigt, wenn ihr auf euren Tempel guckt und die Leute sagen, was bist du schon für ein Christ? Was bist du schon für ein Tempel? Da kenne ich doch ganz andere. Die früher waren doch alle viel besser. Seid auch nicht entmutigt, sondern es ist Jesus, der die Herrlichkeit schenken möchte in unserem Leben, der mit uns sein will, der uns ermutigt. Arbeite weiter, jage der Heiligung nach, wie Paulus das sagt. Gott selber wird das Haus erfüllen. Er will seine Gemeinde erfüllen mit Herrlichkeit. Der zweite Punkt, seid nicht entmutigt. Aber es gibt noch einen dritten und der ist ganz am Ende vom Haggai. Da redet Gott nochmal. Und das ist 2 Monate später. Und er sagt er, ich lese euch das gerade mal vor, so achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich euch segnen. Achtet darauf. Von dem Tag an, wo ihr begonnen habt, wieder die Prioritäten richtig zu setzen, fließt der Segen. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis Gottes einfach. Vom 24. Tag des 9. Monats an. Und er sagt, hey, du kannst das ja überprüfen. Setz mich doch zuerst an die erste Stelle. Ich will dich neu segnen. Ich hoffe, ihr habt verstanden einfach, dass es ihm Haggai und Gott einfach nicht darum geht, dass wir uns mehr zusammenreißen, sondern es geht ihm darum, dass er uns mehr segnen möchte, dass er uns nahe sein will, dass er Herrlichkeit in uns bewirken möchte und dass die Dinge, die unsere Prioritäten dazu beitragen, dass er unseren Geist erfüllen möchte, erwecken will wieder neu. Und dazu will ich euch gerne ermutigen und einladen. Dazu will ich selber ermutigt sein und werden. Ich fände es schön, wenn wir jetzt einfach eine Minute oder so mal still sind. Und es kann ja sein, dass eine Sache heute Morgen dir wichtig geworden ist. Und dann nimm diese eine Sache doch. Und ich will nicht, dass du aufstehst und irgendwie große Sachen verkündigst, sondern dass du diese eine Sache nimmst und sie mal direkt vor Gott legst. Und wenn du nach Hause gehst, darüber nachdenkst und siehst, gibt es irgendwas an meinen Prioritäten, die ich verändern sollte. Lass uns einen Moment darüber nachdenken und ich bete dann und danach werden wir mit dem Lobpreis weitermachen. Herr Jesus, danke dafür, dass du Gedanken des Segens über uns hast und danke dafür, dass wir zu dir gehören und dass dein Geist in uns lebt. Und ich bete darum, dass du ja, dieses Feuer in uns erwächst, Herr, was dich sucht, was dich an die erste Stelle steckt. Und ich danke dir einfach dafür, für jeden meiner Geschwister, Herr, was du heute geredet hast, dass lass das doch Frucht bringen, bring das doch voran, Herr. Wo wir selber einfach berührt sind, Herr Jesus, hilf uns. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass ja, du Herrlichkeit hast und bereithältst für uns und wir sie gerne aus deiner Hand empfangen können. Danke für deinen Segen. Amen.